HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Die Bundeswehr macht immer wieder Schlagzeilen, und zwar negative. Berateraffäre, Kostenexplosion bei der Gorch-Fock, Gewehre, die nicht treffen, Flugzeuge und Hubschrauber, die nicht fliegen. Hinzu kommen Berichte über rechtsextreme Netzwerke und Misshandlungen in der Bundeswehr. 288 gemeldete Fälle von sexueller Belästigung und 170 Fälle von Rechtsextremismus verzeichnet der aktuelle Bericht des Wehrbeauftragten für das Jahr 2018. Die Offizierin Nariman Hamuti-Reinke gehört in der Bundeswehr gleich mehreren Minderheiten an. Als Frau, als Tochter von Einwanderern aus Marokko, als Muslima. Und obwohl auch sie Erfahrungen mit Diskriminierung hat, macht sich Nariman Hamuti-Reinke stark für ihre Bundeswehr. Ich diene Deutschland, heißt ihr gerade erschienenes Buch. Über ihren Weg in die Bundeswehr und über ihr Plädoyer für Vielfalt in der Truppe habe ich mit Nariman Hamuti-Reinke gesprochen. Frau Hamuti-Reinke, wir sitzen uns ja jetzt nicht im Studio gegenüber. Sie sind aus einem Studio in Hannover zugeschaltet. Ich kann Sie also nicht sehen und deshalb würde ich gern mit einer Äußerlichkeit beginnen. Haben Sie jetzt eine Uniform an?
Nein, heute nicht. Heute bin ich in Zivil, komplett ungeschminkt, aber ich habe mir die Haare gekämmt.
Bei welchen Gelegenheiten tragen Sie denn die Uniform außerhalb des Dienstes?
Bei offiziellen Anlässen, wenn es einen Empfang gibt, der einen offiziellen Charakter hat, wenn ich ins Verteidigungsministerium darf, bei der Bundespräsidentenwahl durfte ich die Uniform tragen.
Da waren Sie als Wahlfrau von der niedersächsischen SPD hingeschickt worden, obwohl Sie nicht Parteimitglied sind, aber das war sozusagen eine Mission, die Sie damals hatten.
Ja, eine sehr schöne und sehr verantwortungsvolle und sehr ehrenvolle Aufgabe, ja.
Wenn Sie die Uniform anziehen, was passiert dann mit Ihnen? Wie fühlen Sie sich, sobald Sie die Uniform tragen?
Ja, also für mich ist das das Normalste der Welt, aber ich bin schon sehr stolz, dass ich meine Marineoffizieruniform tragen darf, ja.
Wenn Sie in den Spiegel schauen, gefallen Sie sich dann mit der Uniform?
Ja, das ist super. Ich finde, ich mag meine Uniform total gerne. Ich habe nicht diese Alltagsprobleme, die andere Frauen haben. Was ziehe ich heute an? Ich trage die Uniform, achte darauf, dass auch wirklich das äußere Erscheinungsbild dann der Uniform dann auch passt. Und für mich ist das ein Stolz, immer, ständig, weil ich diese Uniform tragen darf.
Und merken Sie auch einen veränderten Umgang mit Ihnen, dass Ihre Umwelt anders auf Sie reagiert, sobald Sie die Uniform tragen?
Ja, außer Dienst auf jeden Fall, ja. Also auch wenn ich jetzt auf solchen offiziellen Anlässen bin, wo nur wenig Kameraden oder gar keine Kameraden dabei sind, werde ich schon anders beäugt. Also es gibt positive Reaktionen, aber es gibt auch ungläubig schauende oder auch verächtliche Reaktionen.
Worauf bezieht sich das, dass man jemanden mit etwas dunklerer Haut und schwarzen Haaren nicht in einer deutschen Bundeswehruniform vermutet?
Ich denke, es liegt auch daran, dass die Truppe nicht so als divers dargestellt wird, wie sie wirklich ist. Ich bin ja nicht die Einzige, die einen Migrationshintergrund hat, aber das wird nicht so offen gezeigt.
Also es ist immer noch etwas, wo Leute sich dran reiben oder zumindest irritiert sind und kurz stutzen und sagen, was ist denn da?
Genau, das ist dann die Irritation, dann diese Neugierde, die dann kommt, oder aber auch, dass viele Menschen dann denken, jetzt ist auch noch eine Frau mit Migrationsgeschichte, die auch noch Muslima ist, rechtsradikal.
Gut, über all diese auch Vorurteile gegenüber der Bundeswehr sprechen wir im Laufe dieser Sendung. HR Info, das Interview mit Nariman Hamuti-Reinke. Ich würde gern erstmal die Zeit zusammen mit Ihnen um 20 Jahre zurückdrehen, bis ins Jahr 1999. Da waren Sie knapp 20. Hätten Sie sich damals vorstellen können, dass Sie mal die Uniform der Bundeswehr tragen und Berufssoldatin werden?
Also Berufssoldatin nicht, gegen die Uniform an sich hatte ich nichts, aber die Idee, so wirklich zur Bundeswehr zu gehen, hatte ich damals nicht. Nee, ich war so eine typische Diva mit knapp 20, die gesagt hat, wieso brauche ich Sport? Nee, ich verstehe nicht, warum ich so dick bin. Die nur geguckt hat, was ziehe ich morgen an, in welcher Kombination trage ich das? Ich muss wieder ins Nagelstudio, mein kleiner Nagel ist ein bisschen eingerissen und die noch nicht mal ungeschminkt zum Müll wegbringen gegangen ist.
Sie sind mit 16 von zu Hause weg, haben eine Ausbildung zur Reisekauffrau gemacht. Wie kamen Sie auf die Idee, zur Bundeswehr zu gehen?
Ich war 2001 mit meiner damaligen WG bei einem Kinomarathontag. Und an dem Tag habe ich mir den Film Pearl Harbor angesehen. Und ich war total begeistert von dieser Kameradschaft, dem Nationalstolz, dieses Zusammenhalten, dieses Gemeinschaftsgefühl, was dort transportiert wurde. Wir stehen zusammen für eine gute Sache und für unser Land ein. Und dann wollte ich zur Bundeswehr.
Ihre Eltern stammen aus Marokko, Sie sind in Deutschland geboren, mit 5 Geschwistern in Hannover aufgewachsen. Was hat Ihre Familie gesagt zu der Entscheidung?
Also als ich dann gesagt habe, ich bin jetzt eingezogen worden, ich fange am 3.1.2005 mit meiner Grundausbildung an, hat mein Vater schallend gelacht und hat gesagt, länger als 3 Wochen hältst du es nicht durch. Weil er auch immer nur das Bild seiner Tochter hatte, die unbedingt Prinzessin sein wollte. Und mittlerweile ist er aber auch schon sehr stolz drauf, dass seine Tochter Offizier bei den Streitkräften ist.
Sie haben das Buch, was Sie geschrieben haben, Ich diene Deutschland, ihm auch gewidmet. Also da merkt man schon, dass das auch in Ihrer Beziehung zu Ihrem Vater eine Rolle spielt. Hat denn das Militärische für Ihren Vater auch irgendeine Bedeutung gehabt?
Mein Vater selbst hat eine Ausbildung bei den Freiheitskämpfern gemacht. Er wollte dafür sorgen, dass Marokko wieder vom französischen Protektorat befreit wird. Als er fertig war mit der Ausbildung, waren die Franzosen zum Glück weg. Er hat wirklich viel erlebt in Marokko, wie dort mit den Marokkanern umgegangen wurde. Und für ihn war dieses Gerechtigkeitsgefühl für sein Land dienen sehr wichtig, was er dann auch immer wieder an meine Brüder mitvermittelt hat. Und da ich ja auch da war, hat das natürlich auch immer an mich ein bisschen mitvermittelt oder sehr extrem vermittelt.
Aber er hat nicht damit gerechnet, dass das bei Ihnen diese Konsequenz haben wird.
Nein, ich meine, mein Vater kommt aus einer ganz anderen Generation. Gleichberechtigung für Frauen und dass Frauen auch innerhalb der Streitkräfte dienen, ist ja noch nicht so alt. Ne? Das ist ja jetzt erst seit 2001 ist ja Dienst einer Waffe für Frauen erlaubt innerhalb der deutschen Streitkräfte. Und da war das natürlich weit weg für ihn.
2005 sind Sie in die Bundeswehr eingetreten. Hat man Sie denn da mit offenen Armen empfangen oder gab es da auch Vorbehalte, dass man sagt, eine Frau mit Migrationshintergrund, dann noch aus einer muslimischen Familie, passt die überhaupt zum Bund?
Migrationshintergrund und muslimisch hat nicht gezählt, überhaupt nicht. Das mit der Frau war schon ein bisschen, haben die Streitkräfte auch, also die Angehörigen der Streitkräfte schon ihre Zeit gebraucht, um sich daran zu gewöhnen, aber mittlerweile ist es auch fester Bestandteil. Also ich kann halt nicht so schwer tragen und so schnell laufen wie meine männlichen Kameraden. Das war schon öfter mal ein Problem, aber mein Migrationshintergrund und mein Aussehen oder auch meine Religion hat da nie eine Rolle gespielt.
Sie bringen ja auch Dinge mit, die jetzt deutsche Kameradinnen und Kameraden vielleicht nicht können, zum Beispiel eine Sprachkompetenz von Ihrem Elternhaus auf jeden Fall Arabisch. Sie sprechen aber noch alle möglichen anderen Sprachen, die Sie wohl auch in Hannover, in dem Viertel, wo Sie gelebt haben, mitgelernt haben. Ist das etwas, was Sie als Stärke einbringen können, wo auch die Bundeswehr sagt, toll, dass wir das haben, dass jemand diese Sprachen spricht?
Ja, definitiv. Also meinen Auslandseinsätzen, an denen ich bis jetzt teilgenommen habe, war das definitiv immer eine Bereicherung. Dass ich Türkisch spreche, dass ich Dari spreche, und Farsi oder auch Pashto, das war immer eine Bereicherung.
Das sind Sprachen, die man auch in Afghanistan braucht. Da waren Sie 2008 und 2011 jeweils für ein halbes Jahr, haben mit den Sprachen gearbeitet, waren aber auch in der elektronischen Kampfführung, habe ich gelernt, tätig, dass es so etwas gibt, nämlich damit beschäftigt, unter anderem ferngezündete Minen zu entschärfen beziehungsweise durch Störsender eben untauglich zu machen. Sie haben sich freiwillig gemeldet für diese Einsätze in Afghanistan. Warum haben Sie das getan?
Es ist Bestandteil meines Berufes, in Auslandseinsätze zu gehen. Ein halber Soldat, also so kein richtiger, wollte ich jetzt nicht sein. Das heißt nicht, dass man kein richtiger Soldat ist, wenn man an keinen Auslandseinsätzen teilnimmt. Aber ich komme auch aus einem mobilen Verband, also war es komplett normal. Freiwillig habe ich mich für die speziellen Kontingente gemeldet, weil ich mir den Zeitpunkt selber aussuchen wollte, wann ich in Afghanistan bin.
Waren Sie dann von Anfang an auch überzeugt, dass das ein sinnvoller Einsatz ist in Afghanistan? Das wird ja politisch immer wieder sehr kontrovers diskutiert. Wie standen Sie persönlich dazu?
Als Soldat beobachtet man natürlich auch die politischen Diskussionen. Als ich 2008 dort war, war das für mich auch etwas befremdlich. Ich habe gedacht, okay, wir doktern hier nur irgendwo ein bisschen rum und kleben hier und da ein Pflaster drauf. Zum Ende des ersten Einsatzes habe ich dann aber gesehen, was das alles für uns bringt und was es bringen kann. Als ich 2011 das zweite Mal in Afghanistan war, in Kunduz, habe ich dann gesehen, wie weit dieses Land schon gekommen ist. Also 2011 waren die Sicherheitskräfte viel besser ausgebildet. Das heißt, die afghanischen Armeen, die Polizeien waren ausgebildet und konnten sich schon wirklich auch hinstellen. Zwar immer noch mit deutscher oder internationaler Begleitung, aber trotzdem hatten sie schon eine Handlungssicherheit. Und das ist auch das, was dieses Land braucht. Das Land braucht ausgebildete Sicherheitskräfte, es braucht Entwicklungshilfe, aber nur in dieser Kombination. Also Entwicklungshilfe funktioniert nur zusammen mit Sicherheit.
Was hat Sie geprägt in dieser Zeit? Das ist ja etwas, was Sie auch in Ihrem Buch beschreiben, als eine doch recht entbehrungsreiche Zeit, auch unter schwierigen Bedingungen. Als Sie wieder nach Hause kamen, wie ging es Ihnen in dem Moment?
Ich war, als ich zu Hause angekommen bin, erstmal überfordert. Ich war überfordert damit, dass ich überall einfach so frei rumlaufen konnte, ohne eine Waffe dabei zu haben. Ich war aber auch überfordert damit, wenn ich in den Supermarkt gegangen bin. Ja, dieses reiche Angebot, was wir hier in Deutschland haben, das hatten wir in Afghanistan nicht. Wenn Sie in Afghanistan unterwegs sind und Kinder im Winter sehen, also man denkt ja immer, Afghanistan ist ja nur heiß und Staub. Mhm. Ich war in Kunduz, da war im Winter auch minus 25 Grad, es lag auch Schnee und Sie sehen kleine Kinder ohne Schuhe dort rumlaufen. Ich bin mittlerweile auch so, dass ich nur noch nützliche Geschenke mache an meine Nichten und Neffen. Ich mache jetzt keine Geschenke von Spielzeug, die nicht mehr nützlich sind, weil es überall auf der Welt Kinder gibt, denen es am Wesentlichen fehlt. Und da möchte ich so bewusst Geschenke machen, dass sie nützlich sind.
Also der Reichtum und das Angebot an Waren, sowohl vom Spielzeug als auch im Supermarkt, was Sie bei der Rückkehr erlebt haben, das war dann der eigentliche Kulturschock, wenn ich das richtig verstehe.
Es war ein Kulturschock, aber es war auch eine Umstellung. Sie müssen auf einmal nicht mehr aufpassen, was um sie herum ist. Es war alles viel zu grell, es war sehr laut, auf einmal waren überall Farben. Wenn Sie in Afghanistan unterwegs sind, alle haben dieselben Sachen an und Sie sehen wirklich nur alles in beige, wenig grün, das ist dann schon eine Umstellung. Dann haben Sie auf einmal nur Farben. Und außerdem müssen Sie ja nicht die ganze Zeit aufpassen, wer ist denn jetzt bei mir in der Nähe, was liegt auf der Straße, kann ich da einfach so langfahren. Das sind alles so Sachen, wenn Sie aus einer Gefahrenzone kommen und dann auf einmal ins normale Leben wieder rausgehen, ist das schon eine Umstellung. Da braucht man ziemlich lange, um wieder einigermaßen normal zu ticken.
Mittlerweile sind Sie 14 Jahre bei der Bundeswehr, haben verschiedene Ausbildungen und Bereiche durchlaufen, bilden jetzt selbst aus, sind Offizierin. Gab es einen Moment, wo Sie das mal alles hinwerfen wollten?
Hinwerfen? Nein. Mhm. Nein. Ich bin, dafür bin ich viel zu gerne Offizier, viel zu gerne Soldat.
Und würden Sie sich zu so einem Auslandseinsatz nochmal freiwillig melden?
Jetzt im Moment nicht, weil mir die Einsätze zu lang geworden sind.
Also es ist schon eine Belastung, die man auch nicht beliebig oft ertragen kann.
Genau, also wenn man mir jetzt sagt, Sie werden dort gebraucht, Sie fliegen jetzt dorthin, dann bin ich die Letzte, die sagt, nein, mache ich nicht. Dann mache ich das natürlich, es gehört zu meiner Dienstpflicht dazu. Aber nochmal ein halbes Jahr wäre schon sehr anstrengend, ich würde das eher teilen. Also, dass man sich das vielleicht mit einem Kameraden oder mit einer Kameradin dann teilt. Du gehst 3 Monate, ich gehe 3 Monate, mhm. Dann geht das, glaube ich. Besser.
Nariman Hamuti-Reinke in HR Info, das Interview. In dieser Sendung gibt es eine Kiste, die haben wir immer dabei, die sehen Sie jetzt nicht, hören Sie aber hier klappern. Und aus dieser HR Info Interviewbox kommt eine Überraschung heraus, das ist in diesem Fall auch für Sie in Hannover hörbar, ein O-Ton.
Welcome to the jungle.
Der größte Freund ist, glaube ich, hier dein Kompass und die Sonne.
Wir üben, wie wir kämpfen.
Also einen Job zu haben, wo man sich keinen Fehler erlauben kann, finde ich super krass.
Ich bin mal gespannt, was mich erwartet, weil ich habe überhaupt keine Ahnung.
Ein Ausschnitt aus einer neuen YouTube-Serie, mit der die Bundeswehr um Personal wirbt. Kämpfe nie für dich allein, so heißt sie. Musik und Bilder wie aus einem Actionfilm. Harte Männer im Kampftraining im Dschungel. Frau Hamuti-Reinke, wie wirkt das auf Sie?
Das hört sich für mich wie das Kommando Spezialkräfte an. Also den O-Ton, den kenne ich. Für mich wirkt das normal.
Hätte Sie das auch angesprochen damals bei der Frage, ob Sie sich vielleicht bei der Bundeswehr bewerben?
Damals, ja, bestimmt. Also es hätte mich schon angesprochen.
Mhm. Frag deshalb, weil das ja so eine knallharte Männer-Action-Welt ist, die da inszeniert wird. Das erscheint mir eher wie aus so einem Actionfilm. Das ist aber nichts, was Sie jetzt als Frau abschreckt und wo Sie sagen, das ist nicht meine Welt.
Auf gar keinen Fall. Es gehört zu meiner Welt, ja.
Mhm. Wir haben es vorhin schon angesprochen, dass Sie in der Bundeswehr ja zu einer Minderheit in der Minderheit in der Minderheit gehören. Ein paar Zahlen, aktive Soldaten etwa 180.000. Davon sind 12% Frauen, 15% haben einen Migrationshintergrund und weniger als 1% sind Muslime. Bei Ihnen kommt das alles zusammen. Sie haben schon gesagt, vor allem als Frau haben Sie sich diskriminiert gefühlt. Was ärgert Sie da am meisten, wenn Sie das Gefühl haben, Sie werden in eine dieser Schubladen gesteckt?
Dass es diese Schubladen überhaupt gibt, weil die gibt es bei meinen Kameraden nämlich nicht. Das, was sie als allererstes lernen bei der Bundeswehr ist, dass Schubladendenken fehl am Platz ist. Dass es ihr Kamerad ist oder ihre Kameradin ist, sie steht für sie ein oder er und ich stehe für ihn ein oder sie.
Das heißt, dieser Wert von Kameradschaft steht dem eigentlich entgegen, sagen Sie, dem Schubladendenken. Trotzdem erfahren Sie das in der Bundeswehr, oder?
In der Bundeswehr nicht, nein, das erfahre ich mal außerhalb. Das ist diese ganzen Gründe, die Sie jetzt gesagt haben, das sind ja alles Dinge, womit man mich diskriminieren kann. Mhm. Und dann steht halt ganz oben immer dieses Soldatsein als der ausschlaggebende Diskriminierungsgrund. Auch in Zeiten des Islamhasses, dann kommt das noch mit dazu, dann die Frau und dann groß und dunkle Haare. Und, also es sind ja alles Gründe, womit man jemanden diskriminieren kann oder und womit man mich diskriminiert. Mhm. Und das Soldatsein als Diskriminierungsgrund zu nehmen, ja, es ist wirklich lächerlich. Wir sind eine Parlamentsarmee, wir sind die Bundeswehr, wir haben etwas, worauf wir stolz sind. Das ist unsere Verfassung, die wir mit unserem Leben verteidigen.
Trotzdem schreiben Sie in Ihrem Buch, dass bei Ihnen innerhalb der Bundeswehr Sie auch etwas erlebt haben, was Sie geärgert hat, nämlich dass die Sicherheitsüberprüfung bei Ihnen viel länger gedauert hat, nämlich 3 Jahre, dass Sie 3-mal vom MAD, also vom Militärischen Abschirmdienst, dem Geheimdienst der Bundeswehr, befragt worden sind. Hatte man Sie mit dem Herkunftsland Marokko und Religionszugehörigkeit Islam doch irgendwie im Verdacht, nicht ganz zuverlässig zu sein?
Also mit dem Herkunftsland nicht. Deutschland und Marokko haben ein Geheimschutzabkommen miteinander. Das war nicht das Problem. Es war eher das Problem, dass ich Muslima bin. Damals habe ich das überhaupt nicht verstanden, warum man mir das so schwer gemacht hat, weil man einfach nur hätte gucken können oder mit meinen Kameraden reden können. Dann hätte man alle Verdachtsmomente wegwerfen können. Aber mittlerweile bin ich ja selber Sicherheitsbeauftragte. Mhm. Und jetzt kann ich es nachvollziehen. Man kann ja nicht immer nur in eine Richtung denken. In Zeiten des Rechtsextremen oder Linksextremen oder auch wie immer genannter Terror ist es schon wichtig, Überprüfungen zu machen. Es war für mich nur damals wirklich sehr langwierig und sehr ärgerlich.
Mhm. Aber Sie würden als Sicherheitsbeauftragte Ihrer Einheit, wo Sie jetzt stationiert sind, möglicherweise ähnlich, sage ich mal, diskriminieren und sagen, da schaue ich mir jemanden lieber noch mal genauer an, wenn er so einen muslimischen Hintergrund hat?
Nein, das würde ich jetzt nicht machen. Wir haben da ganz klare Regelungen. Seit dem Fall Franco A., der auch in meinem Buch mit angesprochen wird, haben wir seit Mitte 2017 die Auflage, dass jeder Soldat, egal wo er eingesetzt wird, eine Sicherheitsüberprüfung durchlaufen muss. Deswegen wird mir das sogar schon vorher abgenommen.
Franco A., das war der Mann, der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hat, sogar anerkannt wurde als Flüchtling, gleichzeitig in der Bundeswehr tätig war und dort möglicherweise, das ist bisher gerichtlich noch nicht geklärt worden, auch Anschläge geplant hat. Es gibt andere Berichte über rechtsextreme Netzwerke, die sich auf einen Tag X vorbereiten und irgendeine Art von Umsturz planen. Sind Sie erschrocken über solche Berichte aus Ihrer Bundeswehr?
Ich bin erschrocken und ich schäme mich, wie alle anderen Kameraden von mir. Es passt nicht zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zusammen, dieses Verhalten. Es passt nicht mit den Werten zusammen, die wir innerhalb der Bundeswehr pflegen. Es ist einfach zum Fremdschämen. Das Schlimme daran ist, dass solche Sachen, dann solche Skandale dann auf uns alle wieder zurückfallen. Da macht keiner einen Unterschied. Ob ich jetzt eine Frau bin, die dunkle Haare hat und Muslima ist, ich bin genauso die Rechtsextreme in meiner Uniform wie der große blonde Kamerad mit kurzgeschorenen Haaren.
Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man glaubt, die Bundeswehr habe da ein spezielles Problem. Es gibt ja die These, dass eine Organisation, bei der es um Befehl und Gehorsam geht, wo Waffen getragen werden, wo Uniformen getragen werden, besonders attraktiv ist für Leute, die so eine Tendenz Richtung Rechtsextremismus haben.
Das mag sein, aber dadurch, dass wir wirklich eine diverse Truppe sind und ich hoffe ja, dass es mal angehört wird oben im Ministerium, dass man das dann auch ein bisschen zeigt, das mag sein, dass es attraktiv ist, ich will das auch gar nicht verhehlen, aber trotzdem sind wir so nicht. Diese Schublade bitte schließen, wir sind eine Parlamentsarmee, wir sind die Bundeswehr und wir dienen unserer Verfassung.
Die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat damals nach Auffliegen des Falls Franco A. gesagt, die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem.
Ja.
Das hat sie geärgert.
Ja, natürlich hat mich das geärgert, ja. Das hat auch ganz viele andere geärgert. Das hat das Vertrauen in unsere politische Führung dann auch kaputt gemacht, weil wir das nicht haben. Das ist wieder, das war dann Mainstream. Aber die Ministerin hat sich ja im Prinzip auch danach für diese Aussage entschuldigt.
Nariman Hamuti-Reinke in hr Info das Interview. Als Reaktion auf rechtsextreme und rassistische Tendenzen in der Gesellschaft hat sich 2011 ein Verein gegründet, dessen Vorsitzende Sie heute sind. Und der hat den Namen Deutscher Soldat. Klingt für mich ziemlich schneidig, soll aber genau das Gegenteil von dem zeigen, was der Name vermuten lässt, nämlich gerade die Vielfalt innerhalb der Bundeswehr zeigen und fördern. Ist diese Botschaft bei der Bundeswehr angekommen? Wird Vielfalt als ein Wert anerkannt und gefördert in der Truppe?
Ja, komischerweise, auch wenn das alle möglichen Menschen denken, dass das nicht so ist. Ja, das wird gefördert, weil, wenn man sich unsere Einsatzgebiete ansieht, ne, Mali, Afghanistan, um nur zwei zu nennen, brauchen wir gerade diese Kameraden und Kameradinnen, die die Sprachen sprechen, so wie ich. Das wurde ja auch gefördert, dass ich diese Sprachen kann und dass ich auch diese interkulturelle Kompetenz habe. Für mich ist es jetzt nichts Neues, wenn ich mich mit afghanischen Frauen unterhalte, dass ich weiß, wie ich mich mit ihnen unterhalte und wie ich mit den Menschen dort umgehe. Genau das brauchen wir auch in der Truppe und nach außen hin, dass man das halt auch sichtbarer macht. Der Verein Deutscher Punkt, auf den Punkt legen wir wirklich viel Wert, Soldat, ne, soll das auch transportieren, dass auch wir Deutsche sind, egal welche Hautfarbe, Religion, Herkunft oder sexuelle Orientierung wir haben.
Trotzdem ist ja die Bundeswehr an vielen Stellen noch nicht darauf vorbereitet, dass zum Beispiel Muslime dort Dienst tun, so wie Sie eine Muslima sind. Als Sie in Afghanistan waren zum Beispiel, haben Sie für den Fall, dass Sie dort getötet werden, eine Gebrauchsanweisung, wie Sie es selber genannt haben, für Ihre Vorgesetzten hinterlassen, damit die wissen, was jetzt auch speziell für Sie als Muslima in diesem Fall getan werden muss. Was stand da drin?
Also es war schon ein bisschen irritierend. Zum Glück war es ein verschlossener Umschlag und mein Chef brauchte den nicht aufzumachen. Mhm. Ich habe ihnen geschrieben, dass ich hatte mein eigenes Leichentuch dabei, dass man mich bitte nicht in einen so einen Leichensack steckt, dass mein Leichnam auf eine bestimmte Art und Weise bitte gewaschen werden soll und dieses Leichentuch auch gewickelt werden soll. Ich hatte meinen Urlaub dafür genutzt und habe mit einer Gemeinde in der Nähe von meinem Wohnort, wo mein Vater dann auch regelmäßig zum Freitagsgebet hingeht, habe dort mit dem Imam gesprochen und habe Ansprechpartner rausgesucht für meine Vorgesetzten, damit sie wissen, wenn sie die Todesnachricht überbringen, dass sie dort zuerst anrufen und den geistigen und seelischen Beistand für meine Eltern dann auch mitnehmen.
Was muss passieren, damit die Bundeswehr stärker darauf eingestellt ist, dass Muslime da sind, in so einem extremen Fall, aber vielleicht auch alltäglich, wenn sie ihre Gebete vollführen wollen, wenn sie essen wollen, was jetzt kein Schweinefleisch enthält, dass man sich darauf einstellt?
Ich habe immer als Ausrede bekommen, dass es im Islam viel zu viele Strömungen gibt und wir haben viel zu wenig muslimische Soldaten innerhalb der Streitkräfte, um alle Strömungen abzudecken. Es gibt jetzt seit einigen Jahren schon die ersten Islamtheologen, die hier in Niedersachsen an der Universität Osnabrück ausgebildet worden sind. Und wenn man einfach nur mal 2, 3 fest einstellt bei uns, ihnen dann auch zeigt, wie das Soldatenleben funktioniert, vielleicht will der eine oder andere dann auch Soldat werden, was ja auch nichts Schändliches ist. Und sie dann auch einbindet in die islamische Seelsorge, sie dann einbindet in die Führungskräfteausbildung, dass man bei den Unteroffizierlehrgängen oder auch bei den Offizierlehrgängen interkulturelle Kompetenz oder überhaupt den Ursprung des Islams dann auch ein bisschen besser vermittelt. Dasselbe gilt übrigens auch für meine jüdischen Kameraden. Wir haben auch ein paar hundert jüdische Kameraden, die innerhalb der Streitkräfte ihr Dienst für unser Land leisten. Und auch das muss erwähnt werden, auch alleine aufgrund unserer Geschichte.
Frau Hamuti-Reinke, bei aller Kritik, die Sie formulieren an der Bundeswehr, merkt man ja, dass Sie der Armee auch den Rücken stärken wollen. Im Titel Ihres Buches übertragen Sie ja sogar den Werbeslogan "Wir dienen Deutschland" in die erste Person Singular "Ich diene Deutschland". Sind Sie damit sowas wie die Botschafterin einer modernen Bundeswehr?
Wir sind schon eine moderne Bundeswehr. Wir dienen für Einigkeit und Recht und Freiheit. Und unsere Nationalhymne fängt auch mit Einigkeit an und nicht mit Hass und Unterschieden.
Das war HR Info, das Interview mit der Bundeswehroffizierin Nariman Hamuti-Reinke. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ihr Buch heißt "Ich diene Deutschland", ein Plädoyer für die Bundeswehr und warum sie sich ändern muss, und ist gerade bei Rowohlt erschienen. Diese Sendung, das Interview in HR Info, gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.